Ja, ich bin jetzt der letzte Sprecher heute und alle warten auf das Mittagessen. Ich muss die Zeit also gut im Auge behalten. Das Thema war ja bekannt. Es gibt ja auch einen kurzen Text im Programmheft, worum es gehen soll. Ich habe noch mal einen Untertitel gewählt, die Geschichte der Cura und ein Plädoyer für eine konzertierte Aktion nachhaltige Gesundheit. Die Cura ist, denke ich, als allegorische Gottheit der Sorge allen bekannt. Und Roland, du hast sie gestern ja auch angesprochen als die schöne Sorge. Sorge muss ja nichts Negatives sein. Und Goethe, Schiller, Herder haben sich mit dieser allegorischen Gottheit der Cura beschäftigt. Der weitere Teil des Untertitels für eine konzertierte Aktion nachhaltige Gesundheit ist hier vielleicht schon das Programm auch. Ich glaube nicht, dass wir gut beraten sind, wenn wir auf Lösungen aus der Politik hoffen. Das ist gerade, was die Gesundheitspolitik angeht, und ich bin da auch beratend tätig, es ist furchtbar. Ja. Politiker, selbst wenn sie vielleicht sogar aus dem medizinischen Bereich kommen, verstehen nicht wirklich viel davon oder sind sogar ein Teil des Problems. Ich glaube, dass wir hier eine konzertierte Aktion brauchen. Den Begriff kennen, glaube ich, alle, und dass es darum gehen muss, eine nachhaltige Gesundheit, nicht eine Gesundheit ins Auge zu fassen, die eine Art Reparaturbetrieb ist, beziehungsweise eine Art Goldgrube oder Lizenz zum Gelddrucken, Menschen krank machen, um sie dann zu behandeln. Wir kommen darauf zurück. Ich glaube, das kennen alle. Christoph hatte schon gesagt, ich möchte hier mit einem philosophischen Zitat auch beginnen. Viele kennen Karl Jaspers Schrift, der Arzt im technischen Zeitalter. Und ich glaube, er hat das sehr, sehr gut zusammengefasst. Ohne Philosophie kann man gerade an der Grenze zu KI und was wir da alles noch haben, des Unfugs nicht Herr werden. Wir brauchen Philosophie. Und in der griechischen Antike ist die Medizin ja von Anfang an mit der Philosophie auch verbunden gewesen. Ich möchte folgendermaßen vorgehen, um hier erstmal einen Überblick zu geben. Ich mache erstmal zum Phänomen der Gesundheit ein paar Überlegungen. Dabei wähle ich bewusst das Wort holistisch und nicht ganzheitlich. Holistisch, aus dem Griechischen kommend, ist eben etwas anderes als das lateinische Pendant. Das wäre eigentlich eher total oder totalitär. Der Medizinhistoriker Paul Unschuld hat mal auf den Unterschied hingewiesen. Ja? Das Holistische, holos im Griechischen, ist etwas, wo das Ganze wichtig ist, ja? Aber die Teile auch. Und wenn wir hingegen das lateinische Pendant nehmen, dieses Total, woraus dann später Mussolini ja auch das Totalitäre gemacht hat, dann ist es etwas ganz anderes. Da zählt das Einzelne oder ein Teil nicht mehr. Das heißt, wenn ich hier von holistischer Medizin rede, dann meine ich durchaus nicht, dass wir nur das ganze Gesellschaft, Kultur sehen müssen, sondern natürlich müssen wir auch die Zellpathologie von Virchow und andere medizinische Errungenschaften nicht nur ernst nehmen, sondern sie auch nutzen. Im zweiten Teil geht es dann um eine Art Diagnostik, das heißt eine Bestandsaufnahme, wo stehen wir überhaupt, welche Probleme gibt es im Gesundheitswesen, und da gibt es eine ganze Menge. Und 3 und 4 sind dann eigentlich schon das, was man in der Medizin vielleicht die Therapie oder Behandlung nennen könnte. Wie können wir damit umgehen? Ich möchte dazu ausgehend von der Geschichte der Cura ein neues Narrativ vorschlagen. Und ich denke, dass das ganz viel mit Europa zu tun hat. Und im allerletzten Punkt geht es dann um zivilgesellschaftliche Lösungen. Ich mache das in einem Galopp, ähnlich wie Roland gestern ja auch eingestiegen ist, weil es ist sehr viel an Material da. Ich habe auch einige Filme mitgebracht, die hier in der Version aber sowieso nicht funktionieren. Die sind aber dann im Handout alle mit den Quellen versehen, sodass Sie sich das selber anschauen können. Fangen wir mit dem holistischen Blick auf Gesundheit an. Dieses Sprichwort oder diesen Aphorismus kennen alle. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Die meisten wissen die Quelle, die stimmt aber nicht. Es ist definitiv nicht von Schopenhauer, ja, sondern es ist ein Kuckuckszitat. Schopenhauer hat durchaus Ähnliches gesagt, aber so ein Zitat würde auch gar nicht zum Zeitgeist von Schopenhauer passen. Ja? Das ist viel später entstanden. Es ist dennoch wichtig und ich glaube auch richtig, weil damit können wir sehr schön zum Ausdruck bringen, dass Gesundheit wirklich alles betrifft. Wir haben das spätestens alle in der Pandemie oder als Folge der Pandemie Maßnahmen auch erlebt. Ohne Gesundheit geht dann fast gar nichts mehr. Gesundheit betrifft aber nicht nur mich als Individuum oder hier jeden Einzelnen im Saal, sondern betrifft immer auch die Gesellschaft. Ja, Gesundheit betrifft aber auch das globale Zusammenleben der Menschen. Gesundheit betrifft sogar die Themen Krieg und Frieden. Ja. Ich glaube, wenn Menschen etwas gesünder werden, und gesund bedeutet ja nicht nur körperlich gesund, es bedeutet auch geistig, psychisch, seelisch gesund, dann hätten wir wahrscheinlich auch keine Kriege. Ich benutze nicht mehr das Wort Umwelt, sondern Mitwelt, weil Umwelt ist eigentlich eine ganz falsche Wahrnehmung. Wir sind Teil des Ganzen, ja, holistisch. Und es ist unverschämt, finde ich, sehr anthropozän, wenn Menschen das, was uns da hervorgebracht hat und dessen Teil wir auch sind, nur als Umwelt zu bezeichnen. Ich beginne mit einer These: Gesundheit ist nicht teilbar oder ist nicht mehr teilbar. Das heißt, es gibt nicht so etwas wie eine Exklusivität von Gesundheit. Sozusagen, wir wollen hier einen gesund machen im Saal. Geht das auf Kosten von anderen? Schauen wir mal. Es gibt den Begriff One Health. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Vertreter des Paradigmas One Health. Er kommt ja vom Weltwirtschaftsforum, womit ich eher einige Probleme habe. Aber der drückt schon etwas Wichtiges aus. One Health, One World. Das heißt, gesund kann der Mensch heute nicht mehr losgelöst vom Ganzen sein. Wir können also auch Menschen mit unglaublich viel Geld, vielleicht transhumane Utopien sehen da schon vor, aber in Wirklichkeit funktioniert das überhaupt nicht. Wenn Mutter Erde krank ist, kann auch die beste Medizin einen kranken Menschen nicht wirklich heilen. Das heißt, wir können in einer kranken Mitwelt nicht gesund sein. Das Schicksal eines jeden Menschen hängt in einer globalen Welt auf das Engste nicht nur mit dem seiner Artgenossen, also anderer Menschen, zusammen, sondern es ist vor allem mit allen anderen Lebewesen sowie der gesamten Biosphäre verknüpft. Und das bringt dieser Gedanke One Health, finde ich, sehr gut zum Ausdruck. Ganz wichtig, und das ist jetzt ein Ausgangspunkt, vielleicht so eine Art Axiom, von dem ich ausgehen möchte: Alles in der Natur und auch die Gesundheit folgt inneren Regulationsprinzipien. Das ist schon eine Erkenntnis der antiken Philosophie. Das heißt, auch Gesundheit wird nicht gemacht. Die griechischen Ärzte wussten das auch noch. Sie sind keine Macher, nicht diejenigen, die was tun, sondern die diese Regulationsprinzipien kennen und unterstützen, die dazu beitragen, dass wieder etwas entstehen kann, was wir dann Harmonie nennen. Und einer der bedeutendsten europäischen Palliativmediziner, den wir sehr schätzen, Juan Domenico Borrasio, hat das in seinem Buch am Beispiel von zwei Schwellensituationen mal benannt, nämlich dem Geburts- und dem Sterbevorgang. Und ich zitiere ihn hier: Beide, das ist ein wirklich Wortlaut jetzt, Borrasio, beide, Geburts- und Sterbevorgang, laufen in den meisten Fällen am besten ab, wenn sie durch ärztliche Eingriffe möglichst wenig gestört werden. Borrasio ist wirklich ein bedeutender Mediziner und auch Berater der Bundesregierung. Durch ihn haben wir überhaupt diese Palliativversorgung in Deutschland. Und das sagt ein Palliativmediziner, der selbst mit Hochleistungsmedizin zu tun hat. Und er sagt dann auch: Wohlgemeinte medizinisch-technische Maßnahmen können gerade in der Sterbephase genau jene qualvollen Symptome erst richtig hervorbringen, die sie eigentlich verhindern sollten. So, und das sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen, wenn wir über die Zukunft der Gesundheit, über die Zukunft der Medizin nachdenken. Als Sprachwissenschaftler beschäftige ich mich natürlich mit den Wörtern, mit den Worten, mit der Geschichte von Wörtern. Und hier können wir ganz kurz nochmal, ich beziehe mich fast immer auf das DWS, also das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, das Beste, was vorliegt. Es kann einmal gegensätzlich zu krank verstanden werden, gesund, dann wäre es eben frei von Krankheit oder auch so etwas wie Wohlbefinden. Es kann aber auch voll leistungsfähig bedeuten, nicht durch Krankheit geschädigt, eine gesunde Wirtschaft, kennen wir auch, eine gesunde Gesellschaft, frisch blühend, natürlich normal. Und zweitens kann es eben auch bedeuten, dass es etwas ist, was der Gesundheit dienlich ist, die Gesundheit fördert. In der Etymologie, und das ist ja eigentlich das Interessanteste bei der Bedeutung von Wörtern, die schwingt ja immer mit, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, Da können wir, wenn wir uns mit dem Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen, aber auch mit anderen germanischen Sprachen, einschließlich auch des Englischen beschäftigen, da sehen wir, gesund bedeutet ursprünglich eben wohlauf, aber auch stark, nicht krank, ist also ein Gegenbegriff auch, unverletzt. Und im Englischen und im Deutschen gesund, ich glaube im Bayerisch sagt man ungefähr so, ja, bin mir nicht sicher, da hört man das Wort Sound auch noch mit. Das heißt, gesund sein bedeutet eigentlich wohlklingend. Und Marleen gibt heute Abend ja wieder eine Klangmeditation, da spürt man das dann auch. Klang, also Sound, ist etwas, was die Welt im Innersten zusammenhält und auch den menschlichen Körper. Gesund bedeutet aber nicht nur Abwesenheit von Krankheit. Das ist ganz wichtig und da habe ich auch ein Problem mit der Weltgesundheitsorganisation, mit der Definition von Gesundheit. Gesundheit ist nämlich, wenn wir Giovanni Maio, einen Medizinethiker, zu Wort kommen lassen, Gesundheit ist immer auch die Fähigkeit des Menschen, das Widrige und Einschränkende so weit in das eigene Lebenskonzept zu integrieren, dass er, also der eigentlich kranke Mensch, über diese Einschränkungen hinweg, also auch trotz einer Krankheit, sein eigenes Leben führen kann, ein Leben, das nicht allein von der Krankheit bestimmt wird. Also nicht entweder oder, sondern es gibt hier auch ein sowohl als auch, ja, mit der Krankheit trotzdem ein gesundes Leben führen können. Und jetzt gehen wir nochmal ganz tief in die Sprache hinein. Gesund sein bedeutet eigentlich heil sein. Und das deutsche Wort heil sein, ähnlich wie im Englischen, bedeutet immer auch ganz sein. Das heißt, heil sein meint ganz sein oder vielleicht einfach, ich glaube, Christoph, du hast am Donnerstag schon darüber gesprochen, einfach sein. Ja? Und dementsprechend können wir die therapeutische Tätigkeit des Heilens als eine Hinführung zu eben diesem Sein verstehen, das heißt dem inneren Kern in einem tieferen Sinn dem, was für sich weder krank noch gesund sein kann. Dieses Erkenne dich selbst, ja, und dann eben auch sei als Aufforderung, unser Leben zu leben. Ich erinnere auch nochmal daran, gesunde Welt, heile Welt, das sind Begriffe, die wir brauchen. Und vielleicht ist es ja auch kein Zufall, dass wir hier, wo es um Europa geht, es geht ja um große politische Fragen, da bin ich als Gesundheitswissenschaftler eher unwichtig, ja. Aber trotzdem spielt Gesundheit anscheinend auch politisch eine riesengroße Rolle. Und wir könnten auch die Frage stellen, braucht Europa vielleicht auch Heilung? Ist Europa vielleicht in einem gewissen Sinne krank? Können wir eine Diagnose stellen und können wir vielleicht mit einer Therapie beginnen? In der Zeitenwende haben wir jetzt eine besondere Herausforderung und das ist wirklich mit der Zeitenwende, also mit den Corona-Maßnahmen, dann aber auch mit dem Ukraine-Krieg, mit der Klimakrise. Wir haben dieses ja für Wissenschaftler sehr schwer zu verstehende Paradigma der Cancel Culture. Wir haben das auch in der Medizin. Es gibt eben nicht nur zunehmend Diskursprobleme, sondern auch Diskursverweigerungen. Es gibt katastrophale Situationen teilweise, insbesondere für die Wissenschaftler, die anders denken, die vom Mainstream abweichen. Das kannten wir so noch nicht. Und das betrifft eben auch das biopsychosoziale Modell der Medizin, was eigentlich, so dachte ich, lange Standard ist. Die Ärztekammer stehen hinter diesem biopsychosozialen Modell, also ein Modell, das aus der psychosomatischen Medizin kommt und sagt, ein Mensch ist nie nur biologisch krank oder körperlich krank, sondern Krankheit hat immer auch psychische, seelische Faktoren oder auch eben soziale Kontexte. Und in der Hinsicht unterscheidet sich, das ist ganz interessant, ich habe in der Akademie 3 ja dazu auch einen Vortrag gehalten, ganz zu Beginn dessen, was wir heute Pandemie nennen im Rückblick, gab es eben auch Medizinanthropologen, die gesagt haben, das ist der falsche Begriff. Ja? Es ist keine Pandemie, sondern es ist eine Syndemie. Eine Syndemie bedeutet eben, dass viele verschiedene Faktoren, zum Beispiel auch die Vulnerabilität von Gruppen, da aber nicht verstanden als alt und schwach, sondern meistens kulturell und sozial ausgeschlossene Gruppen. Und das sehen wir auch in der Sterbestatistik bei Corona. Ja? Am meisten hatten diejenigen zu leiden, die bildungsfern sind. In fast allen Ländern, in den USA ganz besonders. Und das ist jetzt das Problem, dass in der Situation, wo wir eigentlich besonders diese holistische Sicht brauchten, sie verloren gegangen ist. Und darauf hat ein ganz wichtiger Mediziner hingewiesen, Peter Henningsen. Ich glaube, die meisten kennen ihn. Er ist der bedeutendste Schmerzforscher in Deutschland. Er ist Chefarzt in der Klinik für Psychosomatik in der TU München. Er hat sich mit Mobbing beschäftigt, ja, mit chronischen Schmerzen. Und er hat jetzt in der Süddeutschen Zeitung einen Beitrag schreiben können über Cancel Culture in der Medizin. Und zwar geht es da eigentlich um Long-Covid. Und die Überschrift lautet auch, viel mehr als nur Biologie. Bei der Therapie von Syndromen wie Long-Covid könnte Psychosomatik wichtige Beiträge leisten, wenn man sie denn ließe. Ihr werdet es wahrscheinlich kaum glauben, es gibt von renommierten medizinischen Journalen mittlerweile diese Cancel Culture, dass sogar Wissenschaftler, die nur erheben wollen, welchen Anteil psychische und soziale Faktoren haben, nicht zu Wort kommen. Und darauf geht er in der Süddeutschen Zeitung ein und macht nochmal deutlich, was eigentlich wirklich Psychosomatik ist. Psychosomatik ist ja ohne dieses biopsychosoziale Modell überhaupt nicht zu denken. Und dieses Modell wird aber anscheinend von einigen nicht verstanden. Die sehen das sozusagen als Reihung oder als etwas Kumulatives. In Wirklichkeit ist es aber so, dass diese drei Faktoren interagieren. Die hängen alle unmittelbar miteinander zusammen. Und deshalb ist es eine Fiktion, die eben zu trennen. Das kann man aus theoretischen Gründen machen, aber in der Realität spielen die zusammen. Ich zitiere hier mal aus dem Artikel. Da heißt es also, dass dieses Modell davon ausgeht, dass das für das Kranksein zentrale Erlebnis belastender Körperbeschwerden immer und von Anfang an eine untrennbare Mischung darstellt mit wechselnd starker Ausprägung seiner Anteile. Es ist ein Resultat einerseits von biologischen Faktoren wie der Reizung von Schmerz und anderen Körperrezeptoren, das ist ein objektiver Vorgang, etwa durch Entzündungen. Dabei wichtig auch stille Entzündungen, die eine Rolle spielen können, die wir also so in der Laboranalyse nicht unbedingt sehen können. Andererseits spielt Prägung eine Rolle, Prägung durch Vorerfahrungen, Erwartungen und Kontexte, was den Umgang mit unserem Körper angeht. Und die letzteren erzeugen Erwartungs- und Kontexteffekte, die isoliert betrachtet auch als positiv wirkende Placebo oder auf der anderen Seite schädlich wirkende Nocebo-Phänomene beschrieben werden. Hier müssen wir, glaube ich, sehr achtsam sein, ja, wenn es in der Phase der Zeitenwende gelingt, die Psychosomatik sozusagen als Errungenschaft wieder aus unserer Heilkunde verschwinden zu lassen, dann stehen wir vor einem Problem, dass wirklich Gesundheit nur noch etwas ist, was gemacht werden kann durch Medikamente, durch Impfungen und durch andere staatlich verordnete Maßnahmen. Das wäre aber grundfalsch und wir würden damit, ich komme darauf gleich auch noch, ein System erzeugen, was zwar viel Geld schafft, aber auch viel Leid erzeugt. Damit sind wir bei den aktuellen Problemen des Gesundheitswesens. Und ich glaube, da brauche ich ehrlich gesagt gar nicht viel zu erzählen. Das wissen wir alle. Ich versuche es trotzdem mal. Ein medizinischer Kollege, Bernd Birkner, einige kennen ihn, ein Gastroenterologe, sagt ganz klar, unser Gesundheitssystem fährt mit 300 Stundenkilometern auf eine Betonwand zu. Das hat er am 20. Februar 2023 in einem Interview mit Focus gesagt. Er sagt, unser Gesundheitssystem ist krank, schon seit vielen Jahren. Nun allerdings wird der Zustand immer kritischer, es droht zu zerbrechen. Und interessant für einen Mediziner, er fordert einen Bewusstseinswandel und er fordert eine Gesundheitskultur. Er sagt, ohne einen Bewusstseinswandel, ohne eine Gesundheitskultur können wir diese Probleme nicht mehr lösen. Wir kommen später nochmal auf ihn zurück. Wie kann das sein? Deutschland hat doch das beste Gesundheitssystem, oder? Sie merken, das ist eine rhetorische Frage. Nein, das stimmt definitiv nicht. Deutschland hat die höchsten Gesundheitsausgaben. Nicht weltweit, aber in der EU zumindest. Die laufenden Gesundheitsausgaben hier 2020, immerhin 12,8% des Bruttoinlandproduktes. Und damit ist Deutschland ja im EU-Durchschnitt ganz, ganz weit oben. Jetzt könnte man ja auch erwarten, wenn ein Land so viel Geld für die Gesundheit ausgibt, dann lohnt es sich auch. Ausgaben versus Lebenserwartung, das sind alles neueste Rechnungen und hier vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Die Lebenserwartung bei Männern und Frauen in Deutschland ist demnach relativ gering, zumindest im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Männer liegen auf Platz 15 in Europa, obwohl wir das meiste Geld ausgeben. Frauen sind etwas besser dran, aber Platz 14 ist nicht wirklich ein guter Platz. Wie kommt das? Haben wir vielleicht schon ein Problem, wie wir über Gesundheit sprechen? Ist das, ich benutze dieses altertümliche Wort noch gerne, das Gesundheitswesen? Das Wesen, ja, das Gesundheitswesen. Gibt es das Wort heute noch? Nein, wir sprechen heute von Gesundheitswirtschaft. Vom ersten Gesundheitsmarkt, zweiter Gesundheitsmarkt und mittlerweile gibt es den dritten und vierten Gesundheitsmarkt. Und etwas neutraler könnte man vielleicht von einem Gesundheitssystem sprechen. Die Frankfurter Rundschau schreibt angesichts dieser Zahlen und dieses Paradoxons, dass das ein Warnsignal eigentlich für die Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems in Deutschland darstellt. Und deshalb müssen wir eben darüber nachdenken. Anscheinend, aber das ist jetzt nur eine Interpretation, hängt es mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland zusammen. Die wiederum sind eine Zivilerkrankung, also eine Folge unserer Zivilisation, sind also bedingt durch Lebensstil. Das heißt, hier können wir ganz viel machen. Prävention etc., Gesundheitsedukation. Kommen wir aber mal in einem Überblick zu den wichtigsten Problemfeldern im Gesundheitswesen. Das ist an allererster Stelle, das können Sie mir wirklich glauben, der Personalmangel. Wir haben da echte Probleme, ich komme da gleich auch noch mit Zahlen. Es sind aber auch die Engpässe bei der Arzneimittelversorgung, nicht nur bei Antibiotika, sondern auch bei vielen anderen wichtigen Medikamenten. Es ist für mich direkt an zweiter Stelle aber auch der Bürokratismus. Auch der wurde schon angesprochen. Ein Chefarzt einer der größten Kliniken in Deutschland sagte mir das Wort, er ist gelähmt durch diese Regulierungswut der Behörden. Ja. Regulierungswut. Es sind an dritter Stelle hier die Folgen, aber auch nicht nur die gesundheitlichen, sondern auch die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Politik. Wir haben einen unglaublichen Anstieg bei jungen Menschen an psychischen Erkrankungen, an Angststörungen, ja, an Lernstörungen. Das sind Dinge, amerikanische Wissenschaftler, Psychoneuroimmunologen haben das mal berechnet, das kostet junge Menschen Lebenszeit. Ja? Alleine ein Jahr in einer pandemischen Situation zu leben, ja, kann als Auswirkung auf das Leben 10 Jahre Lebensverlust bedeuten. Ich gehe auf diese Dinge nicht weiter ein. Wird einerseits das, was wir heute im Rückblick die Pandemie nennen, sehr stark betont, so werden andererseits bestimmte Epidemien überhaupt nicht erwähnt. Wer kennt denn das Wort der stillen Epidemie oder die vergessene Epidemie? Die bezieht sich auf Einsamkeit. Spitzer hat dazu ein Buch geschrieben. Ja, es ist ein erschreckender Forschungszustand, den wir dort haben. Einsamkeit ist infektiös. Einsamkeit hat ganz ähnliche Merkmale wie eine Epidemie, die durch Viren oder durch andere Faktoren verursacht worden ist. Und sie ist ganz oft tödlich. Das heißt, Einsamkeit ist eine ganz wichtige Todesursache geworden. Und wer kennt denn die Opioidkrise bzw. die Epidemie der Opioide? In den USA ist es eines der wichtigsten Themen. Es sind daran oder sterben jährlich mehr Menschen, als durch Corona gestorben sind, muss man einfach mal sagen, ja, wenn wir bei Zahlen bleiben. So, und auf der anderen Seite, neben den vernachlässigten Epidemien, gibt es eine Überversorgung, darauf komme ich gleich noch, aufgrund ökonomischer Interessen. Wir haben das heute, Matthias hat einen wunderbaren Vortrag gehalten, wir haben gerade auch in der Medizin eine zunehmende Digitalisierung, Technisierung, KI, prädiktive Medizin, Optimierung des Menschen, Transhumanismus, wäre ein eigener Vortrag.